Vorsicht, Leute, ich muss euch warnen, weil das, was jetzt kommt, wird nämlich katholisch. Also wer da seine Berührungsängste haben sollte, der sei jetzt hiermit vorgewarnt. Es geht heute um Maria. Maria, eine der bekanntesten Figuren der Weltgeschichte. Und während manchmal Katholiken vorgeworfen wird, dass sie zu häufig über Maria sprechen, dass die Funktion von Maria irgendwie überbetont wird, müssen sich, glaube ich, Christen von der protestantischen, von der evangelischen Prägung den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eher zu selten über Maria sprechen, dass sie das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und dem will ich heute nachgehen in dem Text. Ich lese ihn uns vor. Der Text steht in Lukas 1, die Verse 26 bis 38, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer jungen, unverheirateten Frau, die in Nazareth in einer Stadt in Galiläa wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Was passiert hier in dem Text? Schauen wir uns nochmal ihn ganz kurz im Schnelldurchlauf an. Gott sendet den Engel Gabriel zur jungen, unverheirateten Maria. Und als der Engel erscheint, erschrickt Maria erstmal. Und der Engel prophezeit Maria, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird. Und Maria fragt staunend und zugleich skeptisch, wie das gehen soll. Und der Engel antwortet ihr, dass für Gott nichts unmöglich ist und dass der Heilige Geist über sie kommen wird. Und Maria sagt daraufhin: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du sagst, soll mit mir geschehen. Und aus dieser Antwort, aus diesem Gespräch von Maria mit dem Engel, kann ich drei Reaktionen von Maria rauslesen. Und an denen möchte ich mich heute Morgen orientieren. Marias erste Reaktion mit Zweifeln und Staunen, ihre zweite Reaktion mit Glauben und Hingabe und ihre dritte Reaktion schlussendlich mit Lobpreis und Anbetung. Fangen wir mit der ersten Reaktion an, Zweifeln und Staunen. Wenn man sich den Text hier anschaut, dann finde ich, kann man Maria auf keinen Fall einen blinden Glauben vorwerfen. Maria reagiert erstmal mit Skepsis. Mit Skepsis oder vielleicht auch anders gesagt mit einer gesunden Art von Zweifel. Weil ihr der Engel begegnet und ihr mitteilt, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Es gibt eine Vorgeschichte zu dem Text, den wir da gerade gehört haben. Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth, die auch im ersten Vers schon ein bisschen angeklungen ist. Und es gibt einige Parallelen zwischen diesen beiden Textabschnitten, also dem von Maria und dem Engel und der Geschichte von Elisabeth und Zacharias. So hat nämlich auch dieser Zacharias eine Begegnung mit einem Engel. Und dieser Engel prophezeit ihm, dass seine Frau Elisabeth trotz ihres hohen Alters schwanger werden wird und einen Sohn bekommen soll. Und dem soll er den Namen Johannes geben. Aber ein Unterschied besteht darin, dieser Zacharias schenkt dieser Botschaft keinen Glauben. Und daher sagt ihm der Engel, dass er erstmal nicht mehr reden können wird, bis das eintrifft, bis er diesem Sohn den Namen Johannes geben wird. Zacharias schenkt der Botschaft keinen Glauben. Maria allerdings reagiert anders. Auch für sie ist das, was der Engel sagt, erstmal zutiefst verwunderlich. Das ist erstmal überhaupt nichts, was so in ihre Erfahrungswelt reinpasst. Aber sie wehrt sich nicht dagegen, sondern sie bringt ihr Fragen und ihr Zweifeln offen zum Ausdruck. Und ich glaube, an diesen beiden Beispielen kann man relativ gut zwei verschiedene Arten des Zweifelns unterscheiden. Ein Theologe schreibt dazu, es gibt einen Zweifel der Voreingenommenheit und es gibt einen Zweifel der Unvoreingenommenheit. Einen Zweifel, der ehrliche Antworten sucht und einen, der sich gegen die Möglichkeit von Antworten verbarrikadiert hat. Es gibt Menschen wie Maria, die offen sind für die Wahrheit. So offen, dass sie bereit sind, ihr Leben völlig auf den Kopf zu stellen, wenn da auch eine andere, eine erstmal sehr befremdliche Nachricht für sie kommt. Wenn ihnen jemand nachweist, dass die Wahrheit doch anders ist, als sie ursprünglich gedacht haben. Es gibt Menschen wie diese Maria. Und dann gibt es auch noch Menschen wie diesen Zacharias, die Zweifel als Mittel benutzen, um sich's vielleicht, man könnte sagen, bequem einzurichten. Ihr Leben gleich zu lassen und ja nichts Neues denken oder ja nichts Neues tun zu müssen. Das ist eher so ein Zweifel, der nicht ehrlich danach fragt, sondern der sich eigentlich schon entschieden hat. Der sich eigentlich schon entschieden hat, nicht zu glauben. Und ich glaube, dieser Text an uns ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, genau solche Zweifel bei uns offen zu legen. Zweifel, bei denen wir uns eigentlich schon entschieden haben, etwas nicht zu tun oder etwas nicht zu glauben. Die wir als Mittel benutzen, um es bei uns bequem einzurichten, bei unserer Voreingenommenheit zu bleiben. Und ich glaube, dieser Text ist eine Herausforderung, das offen zu legen. Und gleichzeitig auch eine Ermutigung. Eine Ermutigung, solche Zweifel, die wir immer wieder im Glauben wahrscheinlich haben, auch offen zu legen. Offen zu legen und offen zu äußern, um sie mit anderen Menschen und mit Gott gegenüber zu teilen. Und ich glaube, dieser Text ist auch eine Ermutigung, dieses Gefühl des offenen und ehrlichen Zweifels ernst zu nehmen. Ich glaube, sonst hat man wenig Verständnis für Menschen, die berechtigterweise diesem Text oder anderen Wundergeschichten der Bibel erstmal mit ziemlich großer Skepsis begegnen. Denn wenn man diesen Text sich anschaut, darüber nachdenkt, dann sind doch ehrliche, gesunde, unvoreingenommene Zweifel mehr als berechtigt. Ein Engel begegnet einer Frau. Und dieser Engel sagt ihr, dass Gott Mensch wird. Und zwar durch eine Schwangerschaft ohne Sex. Das ist schon eine krasse Botschaft, oder? Da sind doch erstmal gesunde Skepsis und Zweifel angebracht. Das ist eine krasse Aussage. Aber ich glaube, genau das will dieser Text zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, genau deswegen reagiert hier Maria auch erstmal mit Zweifeln und mit Skepsis. Weil es schlicht unvorstellbar für sie ist. Weil es kein denkbarer Gedanke ist, was da passieren soll. Sie sagt hier, ich bin doch gar nicht verheiratet und meint damit, ich habe doch noch gar nicht mit einem Mann geschlafen. Das geht doch gar nicht, dass ich schwanger werden kann. Hier, das ist eine kurze Nebenbemerkung, das finde ich wichtig bei dem Text. Hier geht es nicht um irgendeine Form von einer sexuellen Vereinigung zwischen Gott und Maria, wie man es vielleicht aus der antiken griechischen Mythenwelt kennt. Das ist hier nicht gemeint. Und es geht auch nicht darum, dass eine eigentlich unfruchtbare Frau dann doch schwanger wird, wie es im Beispiel von Elisabeth der Fall ist. Sondern es geht schlichtweg um was Wunderbares, dass etwas nicht Vorstellbares da passiert. Und deswegen reagiert Maria mit Zweifel und später auch mit Staunen. Ich glaube, manchmal lesen wir solche Texte und denken, na gut, die Menschen in der Antike, die waren vielleicht ein bisschen leichtgläubiger als wir. Die haben irgendwie so ein bisschen mal sowas einfach früher oder schneller geglaubt. Vielleicht ein bisschen nach dem Motto, oh, okay, da ist schon wieder ein Engel, hallo Engel. Wie lautet die Botschaften heute, was soll ich tun? Aber ich glaube, damit werden wir dieser Kultur überhaupt nicht gerecht. Ich glaube, wir blicken mit ähnlicher Skepsis auf diesen Text hier, wie Maria das bei dieser Begegnung mit dem Engel getan haben muss. Und da finde ich es hilfreich, wenn man mal einen vergleichenden Blick auf unsere und die damalige Kultur wirft, mit Blick auf diese Frage. Wir heute sind in einer Kultur aufgewachsen, in der man erstmal nicht an die Existenz von was Übernatürlichem glaubt. Das ist für uns erstmal nicht was Vorstellbares. Unsere Frage an den Bibeltext ist also, wie um alles in der Welt kann da so etwas Wunderbares passieren? Maria hingegen. Maria ist in einer Kultur aufgewachsen, wo man sich partout nicht vorstellen konnte, dass Gott Mensch wird. Geschweige denn, dass man sich überhaupt ein Bild von Gott gemacht hat. Also die Barrieren, die Maria zu überwinden hatte, um an die Weihnachtsgeschichte zu glauben, um das für bare Münze zu nehmen, die mögen andere sein als bei uns heute. Aber sie waren sicherlich nicht weniger hoch. Sondern auch für Maria war das eine große Herausforderung, das, was ihr hier passiert, dem Glauben zu schenken und dem zu vertrauen. Und wenn Maria fragt, wie soll das zugehen, dann kommt damit aber nicht nur gesunde Skepsis und Zweifel zum Ausdruck, sondern auch ein Staunen darüber, was Gott mit ihr vorhat. Und ich glaube, das ist zum einen mal Marias einzigartige historische Situation und ihr Staunen darüber. Maria ist heute eine der bekanntesten Figuren der Weltgeschichte, vielleicht sogar die bekannteste Frau. Aber zu ihrer Zeit, David hat es vorher gesagt, war sie eine junge, unbedeutende Frau. Eine unbedeutende Frau vom Land. Und ich glaube, sie staunt hier darüber. Sie staunt darüber, dass Gott sie ausgesucht hat, um dieses Große zu bewirken. Auch wenn Marias Situation eine besondere, einmalige und historische war, ich glaube, trotzdem gibt uns dieser Text auch Anlass zum Staunen darüber. Nämlich zum Staunen, dass Gott sagt, dass auch er in uns, auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem eine ähnliche Art und Weise, auch bei uns lebendig werden möchte. Es gibt ja dieses Weihnachtslied, das Weihnachtslied Ich stehe an deiner Krippen hier. Und da heißt es in einem Text, so lass mich doch dein Kripplein sein. Komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist jeder Christ, jede Christin wie Maria. Jeder, der sein Vertrauen auf Christus setzt, empfängt durch den Heiligen Geist dieses Christus in uns. Und ich glaube, das sollte uns geradezu umwerfen immer wieder. Dass Gott sich in unser kleines und oftmals brüchiges Leben reinzwängt. Wie sich Gott in diese kleine Krippe an Weihnachten reingezwängt hat, wie er Mensch wird. Auf eine ähnliche und doch andere Art und Weise zwängt er sich auch durch seinen Geist immer wieder in unser Leben rein. In unsere kleine und oftmals brüchige und verwirrte Existenz. Und ich glaube, wenn diese Tatsache ein Staunen in uns auslöst, ist es ein Zeichen dafür, dass wir einen zentralen Kern dieser Weihnachtsbotschaft verstanden haben. Maria reagiert mit Zweifeln und mit Staunen. Und als zweite Reaktion reagiert sie mit Glauben und Hingabe. Glauben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke immer wieder, Glauben ist nichts, was man so planen kann. Man kann keine 5 Punkte aufstellen nach dem Motto, dann glaube ich in 3 Monaten mehr, besser oder anders. Das funktioniert irgendwie nicht. Vor 2 Jahren war ich auf einer Konferenz mit Bundestagsabgeordneten. Ich habe damals ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht und war da auf einer Konferenz mit dabei. Und es ging in dieser Konferenz, das war ein bisschen außerhalb von dem normalen Ablauf, um gesellschaftliche, um ethische und um religiöse Fragen. Und zwar auch eine Runde, in der erstmal keine Kameras dabei waren und war Abgeordnete vor vielen jungen Leuten, vor vielen Praktikanten und Interessierten gesprochen haben über diese Fragen und auch ein bisschen persönlicher wurden. Und ein Abgeordneter hat aus seiner Biografie erzählt, hat erzählt, wie er unterschiedliche Momente hat, wie er sich dem christlichen Glauben angenähert hat und auch sich wieder davon entfernt hat. Und er hat aus seiner persönlichen Erfahrung gesagt, für ihn war das immer wieder der Glaube so ein bisschen wie ein Gummiband. Umso mehr er sich von Gott entfernt hat, umso mehr hat es ihn nachher auch wieder angezogen. Das war etwas, wie er den Glauben beschrieben hat. Dass es irgendwie etwas gab, eine Kraft, die ihn immer wieder zu Gott zurückgezogen hat. Und ein Theologe beschreibt das ganz ähnlich, indem er schreibt, eines der Kennzeichen eines echten christlichen Glaubens ist das Gefühl, dass da eine Kraft ist, die von außen zu mir kommt, mich anrührt, mich zieht und an mir zu arbeiten beginnt. Und ich glaube, so eine Kraft muss Maria erfahren haben, um diese Worte sagen zu können, die so berühmt geworden sind. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Für Maria war dieses Wirken Gottes bei ihr bestimmt genauso eine Herausforderung, wie es auch eine Ehre war. Aber es war auch eine Herausforderung und eine Ungewissheit. Maria war vermutlich um die 14 Jahre alt, plus minus, und war wahrscheinlich eher aus ärmlichen Verhältnissen. Und als junge, unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, zu ihrer Zeit, in ihrer Kultur, das war keine Freudensbotschaft, sondern das war erstmal eine große Schande für sie. Und dieses, was du sagst, soll mit mir geschehen, was Maria hier am Ende von diesem Text sagt, ich glaube, das liest sich leicht. Vielleicht so leicht, wie wir manchmal in einem Lobpreislied Lieder singen wie »Ich folge dir, wohin du gehst«. Aber für Maria war das eine absolute Hingabe, das in ihrer Situation vor ihrem Hintergrund zu sagen. »Was du sagst, soll mit mir geschehen.« Sie gibt sich mit diesen Worten, gibt sie sich und ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Leben in Gottes Hände. Sie vertraut sich hier Gott vollkommen an. Und ich glaube, das ist eine ziemlich krasse Aussage, die Maria hier macht. Sie sagt hier ja praktisch, ich gehöre dir, Gott. Du kannst über mein Leben bestimmen. Du kannst mit mir machen, was du denkst. Und ich glaube, das ist eine sehr herausfordernde Botschaft, wenn man sich das bewusst macht. Der Theologe Timothy Keller schreibt über diese Worte von Maria Folgendes. Er vergleicht diese Worte, die sie hier macht, mit einer Kapitulation. Er schreibt dort, Christ zu werden heißt nicht, sich in einem religiösen Fitnessstudio anzumelden. Der christliche Glaube ist kein Lebenshilfekurs, der einem hilft, das Beste aus sich zu machen. Er ist nicht der nächste Anbieter spiritueller Dienstleistungen, die man gerne nutzt, solange das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Man wird nicht dadurch Christ, dass man geschickt verhandelt und das Beste für sich herausholt, sondern dadurch, dass man vor Gott kapituliert. Ist ein ziemlich provokantes Zitat, oder? Ich weiß nicht, wie es euch beim Hören ging, mir ging es beim Lesen auf jeden Fall so und ich finde es auch herausfordernd, das gerade nochmal wiederzugeben. Er vergleicht das hier mit einer Provokation, mit einer Kapitulation vor Gott. Das ist erstmal ein Gedanke, der jetzt ja überhaupt nicht so in unser gesellschaftliches Empfinden hineinpasst. Und ich glaube, wenn wir dieses Gefühl dabei haben, wenn dieses Zitat lesen oder das von Maria lesen, was sie sagt und dabei auch dieses Gefühl der Provokation in uns irgendwie aufstößt, dass wir irgendwie merken, wow, das ist schon was Krasses, was wir hier sagen. Ich glaube, dann haben wir zum Teil verstanden, was dieser Gedanke bedeutet. Ich glaube, wenn wir in Liedern singen, ich gehöre dir, Gott, und dabei keinerlei Provokation irgendwie verspüren, das einfach so ganz leicht von der Zunge geht. Ich glaube, dann haben wir manchmal nicht ganz so richtig verstanden, was wir gerade singen. Oder wir haben uns nicht so richtig bewusst gemacht, was wir gerade von uns gegeben haben. Ich hatte mal eine längere Phase in meinem Leben, da habe ich mich ziemlich schwer damit getan, diesen Satz zu sagen. Ich gehöre dir, Gott. Und Möglichkeiten dazu gibt es ja genug. Die hatte ich irgendwie jeden Sonntag im Gottesdienst in irgendeinem Lobpreislied ist dieser Satz sinngemäß immer vorgekommen. Ich gehöre dir, ich gebe dir mein ganzes Leben oder irgendwie sowas. Aber immer wenn ich in diesen Liedern kurz innegehalten habe, habe ich gemerkt, dass ich das eigentlich nicht sagen kann oder dass ich das eigentlich gerade nicht meinen kann oder dass mir irgendwie super unwohl dabei war. Und ich habe dann irgendwann angefangen, statt zu sagen, ich gehöre dir, Gott, ich gehöre zu dir. Das fand ich auch irgendwie vollkommen eine richtige Aussage, dass ich Gott zugehörig bin, einen Teil meiner Identität bei ihm sehe. Das fand ich absolut richtig. Aber ich habe irgendwie mit der Zeit auch gemerkt, dass dieses Wörtchen zu, was ich hier eingefügt habe, so ein bisschen eine Pufferzone zwischen mir und Gott aufgebaut hat. Also so ein bisschen, dass ich Gott bei Gelegenheit auch mal auf Abstand halten konnte und ihn, wenn es dann gepasst hat, auch wieder näher an mich rangelassen habe. Das hat es bei mir irgendwie bewirkt. Und irgendwann hat mich einem guten Freund von mir davon erzählt und ich glaube, er hat mich da in diesem Gespräch auf den Gedanken gebracht, der bei mir wahrscheinlich dahinter gestanden hat. Ich glaube, es war nicht meine Haltung, die da entscheidend war. Also, dass ich nicht radikal genug gelebt hat oder nicht entschieden genug oder was auch immer, dass ich nicht fromm genug war. Sondern ich glaube, der entscheidende Unterschied, ob man sagen kann, ich gehöre dir, Gott, oder ob man das nicht sagen kann, liegt in unserer tatsächlichen Gottesvorstellung. Ob wir glauben, dass Gott gut ist. Ob wir glauben, dass Gott gute Gedanken für unser Leben hat. Ob Gott so jemand ist, dem wir uns wirklich mit Haut und Haaren hingeben können und es mit einem guten Gewissen machen können, weil wir überzeugt sind davon, dass er uns liebt und dass wir zu ihm gehören. Ich glaube, man kann diese provokanten Worte, ich gehöre dir, Gott, nur dann sagen, wenn man diese Vorstellung und dieses Vertrauen Gott gegenüber hat. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Glaubst du, dass Gott gute Gedanken mit dir hat? Ich merke, da gibt es immer wieder einen großen Unterschied, einen großen Gap zwischen dem, was wir theologisch, intellektuell irgendwie für wahr halten und dem, was nachher in unserem Herzen wirklich drin ist, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, an dieser Frage entscheidet sich, ob wir das tatsächlich sagen können. Ob wir sagen können, ich bin die Dienerin, ich bin der Diener des Herrn. Was du sagst, soll mit mir geschehen. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann bitte ich dich, mach dir keinen Druck, sondern sprich mit jemandem darüber. Ich glaube, diese Frage ist so entscheidend, ob wir glauben, dass Gott gut ist mit uns und dass wir ein Vertrauen haben, uns ihm hingeben zu können. Und ich wiederhole mich an dem Punkt gerne. Der Gott, dem wir uns hingeben können mit unserem ganzen Leben, der ist kein Gott, der mürrisch auf uns herabschaut, sondern ein Gott, der lächelt, der lacht, der Freude hat an unserem Leben. Wir können uns nur so einem Gott ganz hingeben und wir müssen uns keinem anderen Gott hingeben, sondern nur so einem Gott. Wie Gott hier durch den Engel Gabriel zu Maria sagt, fürchte dich nicht, Gott schenkt dir seine Gnade. So sagt es Gott heute Morgen auch zu dir. Fürchte dich nicht, weder vor deinen Ängsten noch vor mir. Ich habe gute Gedanken mit dir. Dazu lädt uns dieser Text ein und dazu fordert uns dieser Text auch heraus, zu einer theologisch begründeten, willigen und frohen Hingabe unseres Lebens an Gott, mit aller gesunden Skepsis und allem Hinterfragen, was dazugehört. Und trotzdem zu sagen, ich bin die Dienerin, ich bin der Diener des Herrn. Ich gehöre zu dir und ich gehöre dir. Und ich glaube und ich will es immer mehr glauben, dass du gut bist. Und weil ich dir vertraue, vertraue ich dir mein Leben an. Was du auch immer sagen wirst, es soll mit mir geschehen. Maria entscheidet sich, dass Gott über ihr Leben entscheiden darf. Und sie reagiert mit Glauben und mit Hingabe auf diese Botschaft. Und sie reagiert drittens mit Lobpreis und Anbetung. Nachdem sie diese Worte gesagt hat, dieses Ich bin die Dienerin des Herrn, da hat sie der Engel verlassen und sie besucht ihre Verwandte Elisabeth und Maria preist Gott dafür, für das, was er an ihr getan hat. Und ich glaube, genau so können wir Gott danken, können wir ihn preisen und anbeten für das Geschenk, was er uns an Weihnachten macht. Dass er selbst Mensch wird in Jesus Christus, dass er auf keine andere Weise wie davor erfahrbar, greifbar und nahbar wird. Dass er selbst Mensch wird und dass er sich zeigt. Maria bringt ihren Lobpreis, ihren Dank in Lukas 1, die Verse 46 bis 55 zum Ausdruck. Man könnte auch sagen, das ist eine Art Psalm von Maria, was wir hier von ihr lesen. Und ich finde diesen Text unglaublich stark und deswegen möchte ich gar nicht mehr dazu sagen, sondern ihn einfach vorlesen und damit enden. Maria sagt: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hat, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Amen.